In einem Sommerlager vor 6, 7 Jahren oder 8 Jahren im 2017 war ich als Küchenhilfe mit dabei. Und am Samstagabend oder am Samstag startete das Sola und am Samstagabend haben die Leiter schon beschlossen, dass die Kinder in die Notunterkunft gehen, weil ein Sturm angesagt ist oder gewesen ist. Und mit ein paar Leitern übernachtete ich auf dem Lagerplatz im Küchenzelt. Und das war so ein großes Festzelt, um den Lagerplatz zu überwachen und dass jemand dort ist. Und wir wurden dann mitten in der Nacht geweckt, als uns das Festzelt über dem Kopf wegflog. Und wir unter nicht Sternenhimmel, sondern unter Wolken des Sturmes gelegen haben. Und ab dann räumten wir bis zum Morgenessen auf, weil der Sturm einfach über den ganzen Lagerplatz hinweggegangen ist. Und Gott sei Dank haben die Leiter an diesem Tag beschlossen, dass sie mit den Kindern in den nahegelegenen Stall gehen, in die Notunterkunft, um Schutz zu suchen, weil die waren sicher dort. Das war alles kein Problem. Und es gab dann auch andere Abende und Nächte, in denen die Leiter und die Kinder und viele im Stall übernachteten. Und ich glaube zu wissen, einige könnten mich korrigieren, es wird bis heute das Stallsola genannt. Stimmt das? Schon. Das ist das Stallsola, weil es halt viele Nächte gab, in denen man den Zufluchtsort Stall aufgesucht hat. Und es ist gut, wenn wir den Zufluchtsort kennen. Und es ist noch besser, wenn wir den Zufluchtsort auch gebrauchen und nicht einfach nur kennen, sondern ihn auch aufsuchen. Warst du schon mal froh um einen Zufluchtsort? Vielleicht in den Bergen kommt ein Gewitter, da ist irgendein Unterstand, eine Alphütte. Da ist man froh, wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Und außerhalb von so einem Zufluchtsort, einer Notunterkunft, kann es auch schon mal richtig laut, stürmisch, unangenehm, ungemütlich und sogar gefährlich werden. Und im Leben können uns auch solche Stürme, solche Lebensstürme begegnen. Vielleicht eine schwere Diagnose, der Kampf mit körperlichen Beeinträchtigungen, körperlichen Schwächen vielleicht, eine unerwartete Kündigung, Anfeindungen an der Arbeit, vielleicht auch Unstimmigkeit in der Familie, Verlust von einer guten Freundin, von einem guten Freund, von jemandem aus der Familie, unerfüllte Wünsche, Lebenspläne, die irgendwie nicht so aufgehen, wie man es gerne hätte. Und du gehst mit mir wahrscheinlich einig, dass solche Lebensstürme irgendwo auch zu unserem Leben dazugehören. Wir können sie nicht einfach ganz umschiffen. Und doch können wir uns die Frage stellen, müssen wir uns dem Unbequemen, dem Unschönen immer ganz allein stellen? Oder gibt es Hilfe? Gibt es solche Schutzhütten, solche Zufluchtsorte, die wir aufsuchen können? Und dem gehen wir heute nach. Quality Time, Qualitätszeit mit dem König, wage den Schritt in die Burg, ist heute so der Predigtfokus. Und in 2. Samuel im Alten Testament, Kapitel 22, lesen wir von einem Lied, das König David für Gott gesungen hat. Und König David kannte so richtig große Lebensstürme in seinem Leben. Und manche von diesen Lebensstürmen waren selbst verschuldet. Wie vielleicht dann, oder wie dann, als er Ehebruch begangen hatte und sogar den Mann seiner Affäre hinrichten ließ, eigentlich einfach töten ließ. Und andere Lebensstürme konnte er einfach nichts dafür. Da war einmal die Flucht vor König Saul. David sollte König werden, er musste aber jahrelang auf der Flucht sein. ohne richtiges Zuhause, von Zufluchtsort zu Zufluchtsort. Er musste weg vom Königshof, er musste um sein Leben bangen. Seine erste Frau wurde ihm einfach so wieder weggenommen, mit einem anderen verheiratet. Später lehnte sich der Sohn von David, Absalom, gegen ihn auf und wollte die Königsherrschaft an sich reißen. Und jedes Mal erlebte David, wie Gott ihn aus der Hand seiner Feinde errettete. Und so dichtete David ein Lied, das er wahrscheinlich in verschiedenen Lebenssituationen gesungen hat. Es geht um seinen dankbaren Rückblick auf all das, was er mit Gott erlebt hat in seinem Leben, wo er Gottes Fußspuren entdeckt hat. Und sein Lied, das in 2. Samuel 22 zu finden ist, finden wir auch in den Psalmen. Und diesen Psalm, der Anfang von diesem Psalm, möchten wir gemeinsam lesen. Das ist Psalm 18. Und ich lese die ersten 4 Verse. Von David, dem Knecht des Herrn, der zum Herrn die Worte dieses Lied redete, als ihn der Herr errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls, vorzusingen. Ich singe es jetzt nicht vor, ich lese es einfach vor. Und er sprach: Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, meine Retter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg oder Heil meines Heils, Berg oder Horn meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Ich finde, dieser Einstieg in dieses Lied, in diesen Psalm, in dieses Gebet, einfach gewaltig. Herzlich lieb habe ich dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Und da kommt uns die zutiefst von Herzen gemeinte Zuneigung von David zu seinem Gott entgegen. Und wenn wir jemandem so ein Zugeständnis der Liebe und der Zuneigung geben, dann ist uns diese Person enorm wichtig. Dann wollen wir nicht von dieser Person weggerissen werden. Dann wollen wir Zeit mit dieser Person verbringen. Dann wollen wir in der Gegenwart dieser Person sein. Und David legt hier offen, dass er sich aus tiefstem Herzen zu Gott hingezogen fühlt. Und das kommt nicht von ungefähr. Durch viele Lebensstürme hindurch wurde diese Liebe fester und fester. Er erlebte, wie Gott ihm in den dunkelsten Stunden seines Lebens zur Seite stand und ihn immer wieder rettete. Seine ganze Aufmerksamkeit lag auf Gott. Auf ihn hoffte er und seine Hoffnung auf ihn, die wurde nicht enttäuscht. Herzlich lieb habe ich dich, Herr. Wenn wir in Lebensstürmen sind, dann ist es manchmal nicht so einfach, unsere Hoffnung auf Gott zu setzen. Und schnell hört sich dann dieser Vers vielleicht so an: Ich habe dich gern, Herr. Du bist zwar eine Stärkung, Herr, du bist ein Fels, eine Burg, ein Retter, ein Gott, eine vertrauenswürdige Hort, eine vertrauenswürdige Festung, ein Schild, ein Berg des Heils und ein Schutz, doch irgendwie merke ich nichts von deiner Hilfe, wenn ich sie brauche. Es sind kleine Änderungen, die wir vielleicht dann beten oder denken, aber sie haben eine große Aussagekraft. Ist Gott ein Zufluchtsort oder ist er mein Zufluchtsort, den ich aufsuche? Ist Gott zwar vertrauenswürdig oder setze ich mein Vertrauen wirklich auf Gott? Finde ich bei Gott eine Stärkung, falls meine Pläne schlussendlich doch nicht so aufgehen, wie ich mir es gedacht habe? Oder ist Gott meine Stärke und meine Kraft zu jeder Zeit? Und wir finden uns schneller in diesen Situationen wieder, als uns lieb ist. Heute kennen wir vielleicht Multitasking, vielleicht sagt ihr das etwas, verschiedene Sachen möglichst gleichzeitig machen, zuhören, etwas schreiben und noch essen gemeinsam. Und ich bin nicht so gut darin, im Multitasking, und doch mach ich es immer wieder. Möglichst viel muss innerhalb möglichst kurzer Zeit erledigt sein. Und gut ist, wenn man immer mehr Optionen hat, mehrere Optionen, von denen man aussuchen kann, gleichzeitig noch schnell wechseln kann. Das geht vielleicht vom Wohnungsputzen so bis zur Wochenendplanung. Weißt du, wann ich die besten Zeiten mit Debbie oder mit Freunden oder in Gesprächen habe? Wenn ich meine Ablenkungen auf die Seite lege, wenn ich nur schon das Handy weglege und es nicht auf dem Tisch habe, wenn ich mich ganz darauf einlasse, beim Gegenüber zu sein. Weißt du, wann ich Gott am meisten erlebe? Wenn ich ganz bewusst zu Gott bete und ihm sage: Was hast du für mich heute bereit? Was willst du mir sagen? Ich will auf dich hören. Begegne du uns im Gottesdienst. Sprich zu mir. Sprich zu uns. Im Bild der Burg könnte das vielleicht so aussehen. Ich kann vor der Burg sein, wie dieser Mann da vorne dran steht, ungeschützt, allem Wetter und den Gefahren ausgesetzt. Und eigentlich möchte ich Schutz, eigentlich möchte ich einen Ort, ein Dach über dem Kopf, ein Ort der Sicherheit und der Geborgenheit. Doch vor lauter Gedanken kommt es mir nicht in den Sinn, in die Burg zu gehen. Ich sehe mal dorthin, ich sehe mal dorthin. Ah, das könnte ich könnte die zwei Sachen gemeinsam tun. Und vielleicht ist noch etwas Drittes hinter diesem Stein und das wäre auch noch interessant. Aber ich vergesse, den Schutz in der Burg zu suchen. Obwohl ich ihn mir gerade in so Lebensstürmen vielleicht wünsche. Eigentlich lädt mich der König sogar in seine Burg ein. Sagt, ich mache dir die Tore auf. Komm zu mir. Da ist der Ort der Sicherheit, der Ort der Geborgenheit. Aber irgendwie überhöre ich das. Ich höre nicht drauf, weil ich so viel andere Gedanken und alles los habe. Und ich denke, Quality Time, Qualitätszeit, ist ziemlich das Gegenteil von Multitasking. Zeit bewusst mit dem Gegenüber zu verbringen und seine Aufmerksamkeit ganz ihm zu schenken. Und genau das hat David in diesem Psalm 18 getan. Er rettet sich in die Geborgenheit bei Gott. Gott ist für ihn nicht nur irgendein Plan B, wenn es mal nicht so läuft. Er ist für ihn das Ein und Alles. Herzlich lieb habe ich dich. Sein Ein und Alles, seine Stärke, sein Fels, sein Gott, sein Schild, sein Schutz. Er sucht diese Qualitätszeit mit Gott. Wir werden nun gemeinsam drei Stellen im Neuen Testament anschauen, die uns helfen werden, solche Qualitätszeiten mit Gott zu erleben. Die erste Stelle finden wir in Lukas Kapitel 10, 38 bis 42. Jesus kam einmal nach Bethanien und wurde von Martha, die dort lebte, in ihr Haus eingeladen. Martha bewirtete und organisierte alles drumherum und Jesus saß in diesem Haus und führte Gespräche mit diesen Personen, die dort zusammengekommen waren, und lehrte sie. Und Martha hatte eine Schwester, die hieß Maria. Ihr kennt diesen Bericht aus dem Neuen Testament. Und diese Schwester Maria, die dachte nicht ans Helfen. Die saß auch in diesem Raum bei Jesus, ganz nah, und hörte ihm aufmerksam zu. Und Martha störte sich daran und reklamierte, dass ihre Schwester ihr nicht half, und reklamierte bei Jesus. Und Jesus sprach zu Martha: Martha, Martha, du bist so besorgt, du machst dir Gedanken um so vieles, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das wird dir niemand mehr wegnehmen. Wir können viel planen, viel organisieren, viel unternehmen, viel machen. Und wir müssen in unserem Alltag auch planen, organisieren, etwas tun. Doch nur etwas ist notwendig: die Begegnung mit Gott, mit offenen Ohren und offenem Herzen zu suchen. Maria hat das erkannt und hat das Multitasking gegen die Qualitätszeit mit Jesus eingetauscht. Bei Maria entdecken wir eine Zuneigung und eine liebevolle Herzenshaltung, mit der sie Jesus, dem Sohn Gottes, begegnete. Ganz bei Jesus sein. Mal alle Hindernisse wegtun. Das, was man wegtun kann. Und sich Zeit nehmen für Gott. Die Bibel aufschlagen. Darin lesen. Ein Kapitel, zwei Kapitel. Ein Abschnitt. Darüber nachdenken. Ins Gespräch kommen mit Gott. Gott spricht auch heute und Gott spricht auch durch sein Wort. Und in dem Zusammenhang finde ich auch das Gebet von Bruder Klaus enorm stark. Mein Herr und mein Gott, nimm alles weg, was mich hindert, zu dir zu kommen. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, wo mich zu dir hinführt. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir selber und gib mich ganz zu dir hin. Ein zweites, das wir anschauen, ist ein Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, das Jesus mal erzählt hat. Da waren ein Pharisäer und ein Zöllner und beide gingen unabhängig voneinander zum Tempel, um zu beten, um Gottes Gegenwart zu suchen. Und der Pharisäer betete mit stolzem Herz und egoistisch. Wir können das in Lukas 18, ab Vers 9 nachlesen. Pharisäer betete mit stolzem Herz und egoistisch. Und er war froh, besser als die anderen Menschen zu sein. Besser als die Sünder. Besser als die Zöllner. Er war der gute Mensch. Der Zöllner stand ein bisschen abseits, traute nicht zu nahe heranzugehen und war innerlich zerschlagen. Er betete: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus schließt dieses Gleichnis dann, indem er sagt, dass dieser Zöllner derjenige war, der befreit und gerechtfertigt wegging. wir können Gott nichts vormachen. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann wissen wir, dass auch wir, auch wenn wir die FEG-Obwahl besuchen, teilnehmen, dass wir nicht besser sind als unsere Mitmenschen. Aber unser Vorteil ist, wir kennen Gott, bei dem Zuflucht, bei dem Rettung und bei dem Gnade zu finden ist. Und auch David im Alten Testament wusste um seine groben Schnitzer in seinem Leben. Auch er war nicht perfekt, obwohl er ein Mann nach Gottes Herzen genannt wird. Doch er wusste, wenn ich zu Gott rufe, dann hilft er mir. Wenn wir zu Gott beten, dann müssen wir nicht uns ein Luftschloss aufbauen und ihm sagen, wie gut, dass wir sind und wie cool, wie super, dass wir den letzten Tag hinter uns gebracht haben und was wir alles gut getan haben. Wir dürfen einfach ehrlich sein und Zuflucht suchen bei ihm als unsere Burg. Die Worte «Gott sei mir Sünder gnädig» sind vielfach ehrlicher als tausend Worte, was man Gutes getan hat. Oder mit den Worten von König David aus Psalm 51: «Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren.» Und wenn wir so ehrlich und demütig beten und vor Gott kommen, dann gilt die Zusage, die David nur ein paar Verse weiter schreibt im Psalm 51: Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Das wird Gott nicht verachten. Ein drittes, das wir einander anschauen, ist in Galater 2, Vers 20. In Galater Kapitel 2 berichtet Paulus von seiner Auseinandersetzung mit Petrus. Er war in Antiochia und Petrus war auch dort und aß mit nicht-jüdischen Christen gemeinsam. Und dann kamen jüdische Christen. Und dann distanzierte sich Petrus von diesen nichtjüdischen Christen. Es gab irgendwie noch etwas, das sie trennte. Für einen Juden kam es nicht gut an, mit Nichtjuden Tischgemeinschaft zu haben. Und Paulus sah das und stellte Petrus öffentlich zur Rede. Und es stand dort mehr auf dem Spiel als einfach eine Knickeregel. Wie isst man jetzt gemeinsam oder nicht gemeinsam Mittagessen? Es ging darum, ob der Glaube an Jesus Christus wirklich den ganzen Menschen erneuert oder ob man immer noch im Alten feststeckt. Es ging darum, ob die Aussage stimmt, wie es in 2. Korinther 5 steht, dass wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Hat das Evangelium wirklich die Kraft, unser ganzes Leben, unseren ganzen Glauben zu erneuern? Und sieht man das unseren Handlungen an? Oder versuchen wir, noch vielen anderen Dingen irgendwie gerecht zu werden? das und das und das und dann noch irgendwie das Evangelium muss auch noch gelebt werden. Paulus schreibt in Galater 2,20, ich möchte euch das vorlesen, habt es auch da vorne. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Wenn wir an Jesus glauben, bekommen wir ein neues Leben geschenkt. Jesus hat dafür sein eigenes Leben geopfert. Man könnte sagen, Jesus hat den Kampf des Lebens für dich bereits gewonnen. Er ist Sieger und es gibt keine Macht, keine Gewalt, nichts in der sichtbaren oder unsichtbaren Welt, das dich von der Liebe Gottes trennen kann. Und diese Liebe begegnet uns in Jesus Christus. Und weil Jesus der Sieger über den Tod ist und in uns lebt und uns ein neues Leben schenkt, können wir unser altes Leben ablegen. Können wir es abgeben. Wir dürfen ein Leben voll Glauben und Zuversicht leben, weil Jesus unser Fels, unser Eckstein, unser Retter, unsere Stärke, unser Heiland ist und er lebt in und durch uns. Und er wirkt in und durch uns. Psalm 18. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, mein Fels, meine Burg, mein Ritter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Gott ist bereit, uns in Empfang zu nehmen. Er hat alles dafür unternommen. Er hat bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist. Doch nun liegt es an jedem von uns, unser Vertrauen, unsere Aufmerksamkeit und unsere Zeit auf ihn und auf ihn allein zu richten. Wollen wir uns hinsetzen und in einer liebenden, offenen Herzenshaltung hören, was Gott sagt? Wollen wir die Überheblichkeit beiseite legen und Gott mit einem ehrlichen Herz begegnen? Wollen wir zulassen, dass alte, schlechte Prägungen unser neu geschenktes Leben von Jesus immer noch behindern und beeinflussen? Oder wollen wir stattdessen nicht lieber uns ganz von Jesus führen lassen, weil er uns neues Leben geschenkt hat, weil er mit seinem Leben dafür bezahlt hat, weil er Sieger ist? Wagen wir den Schritt in die Burg, an den Ort, wo wir Qualitätszeit mit unserem Schöpfer und Heiland haben können. Ich bin überzeugt, dass wir gut daran tun, wenn wir den Schritt in die Burg wagen. Wir müssen unsere Kämpfe nicht selbst kämpfen. Wir sind nicht hilflos den Lebensstürmen ausgesetzt. Wir stehen nicht schutzlos irgendwo in der Wüste. Da gibt es einen Gott, auf den es sich lohnt, unsere ganze Aufmerksamkeit zu richten. Er ist unsere Stärke. Er ist unser Fels. Er ist unsere Burg. Er ist unser Retter. Er ist unser Gott. Er ist unsere Festung, der wir unser Vertrauen, unser ganzes Vertrauen schenken können. Er ist unser Schild, er ist der Berg des Heils, er ist unser Schutz. Ich möchte beten. Danke, Jesus Christus, dass du der Eckstein bist, dass du unser Erretter bist und dass du dein eigenes Leben gibst, damit wir ein neues Leben mit dir bis in alle Ewigkeit führen können. Und Jesus, du weißt um die Stürme vom Leben. Du bist ganz Mensch gewesen. Du bist ganz Gott. Du weißt, wie es ist, durch die Zeiten durchzugehen, die nicht einfach sind. Aber du stehst bei. Wir dürfen bei dir unseren Zufluchtsort wissen und aufsuchen. Du bist der Ort, wo wir dürfen auftanken, wo wir dürfen zur Sicherheit, in Sicherheit kommen, Geborgenheit dürfen erleben. Und Jesus, du siehst unsere Stürme, die vielleicht die einen oder anderen haben. Zeig du dich gerade heute, gerade in diesem Sturm, wie mächtig dass du bist und dass du nahbar bist. Wir wollen dich aufsuchen. Wir wollen hören, was du uns sagen willst. Wir wollen Zeit mit dir haben. Du bist unser Gott, unser Retter und unser Heiland. Dir ist alles Lob und alle Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen.